und als zeitgenössischer Mensch fragt man sich, wenn so eine Behauptung in den Raum gestellt wird, muss ich das jetzt glauben? Muss ich das jetzt glauben, dass das so ist? Nein, muss man nicht. Auch als Buddhist muss man das nicht glauben. Genauso wenig wie irgendjemand blind glauben muss, dass ich einen Airbus in die Luft heben kann oder dass Reibung Hitze erzeugt. Das sind Sachen, die man hören kann und dann kann man sie tatsächlich prüfen. Man kann sie beobachten. Man kann sie nachprüfen. Also der Buddhismus formuliert solche Gesetzmäßigkeiten, weil manche Menschen sie gesehen haben und als praktizierender Buddhist überprüft man das und beobachtet das. In der eigenen Erfahrung stimmt das. Dann stimmt das wirklich, dass bestimmte Handlungen bestimmte Geisteszustände hervorbringen. Und man erforscht das wirklich ganz genau in der eigenen Übung. Und ein Großteil buddhistischer Übung ist einfach dieses genaue Beobachten lernen. Ein Großteil von dem, was Buddhisten tun, ist ein genaues Beobachten lernen der Welt um einen herum und der inneren Welt. Und zum Beispiel in der Meditation. Meditation ist ein sehr gutes Werkzeug, um das zu tun, um genau beobachten zu lernen, was eigentlich in uns abläuft. Und zu sehen, dass es Zusammenhänge gibt. Und in gewisser Weise, wenn man lernt, das zu beobachten, merkt man, dass die Idee von Karma so fremd nicht ist. Das haben Generationen von Menschen ja vorher schon gemerkt, dass da Zusammenhänge bestehen. Und wir haben ja auch so Redewendungen, wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Man könnte sagen, so die simple deutsche Formulierung des Karma-Gesetzes. Ja, und das gilt nicht nur für andere Menschen, die man hineinruft, schallt es heraus, sondern in gewisser Weise gilt das für die ganze Wirklichkeit um uns herum. Wie wir hineinrufen, so kommt es zurück. Es gibt eine ganz schöne, einfache Formulierung für diesem Prinzip, sehr eingängig, ungefähr so geht, ich habe es nicht nachgeschlagen. Unsere Gedanken werden zu unseren Taten. Unsere Taten werden zu unseren Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten werden zu unserem Charakter. Und unser Charakter wird unser Schicksal. Das fängt mit was ganz Einfachem an, unseren Gedanken. Letzten Endes wird es unser Schicksal. Und ich glaube, wenn man anfängt, diese Gesetzmäßigkeit, dieses Prinzip von Karma zu verstehen, wenn man den Zusammenhang erkennt zwischen dem, was ich tue, von Moment zu Moment und dem, was ich erfahre, wie es mir geht, dann wird man viel mehr den Wunsch haben, Einfluss zu nehmen, weil man sieht, wie man Einfluss nehmen kann. Und das führt zum Beispiel zur Übung von Ethik, einer der ganz, ganz wichtigen Bereiche von buddhistischer Praxis. Aus buddhistischer Sicht ist Ethik nicht irgendwie, hat weniger so mit Gut und Böse zu tun, sondern einfach mit einem intelligenten Handeln. Zu lernen, mehr im Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten von Bewusstsein zu handeln. Man tut einfach nicht mehr das, wovon man aus Erfahrung weiß, dass es weh tut, anderen und sich selbst. Also Ethik ist aus buddhistischer Sicht tatsächlich was viel mit Erfahrung, mit Beobachtung zusammen zu tun hat und mit Übung. Man übt bestimmte Impulse zu setzen, von denen man weiß, dass sie eine positive Rückwirkung auf einen selbst haben und eine positive Wirkung auf andere. Ein anderer großer Bereich buddhistischer Praxis ist Meditation. Buddha-Figuren sind ja meistens in Meditationshaltung. Man könnte sagen, Meditation ist wie so das Reagenzglas der Buddhisten. Ja? Die Wissenschaftler deswegen so viel entdecken können über die Gesetzmäßigkeit, weil sie Prozesse isoliert hat. Ja? Wenn wir irgendwie uns einen Wald angucken, können wir nicht viel verstehen. Die Prozesse im Wald sind viel zu vielschichtig, um die zu verstehen. Wir müssen einzelne Prozesse in einem Reagenzglas isolieren, um sie zu beobachten, sie zu verstehen. Und Meditation ist das Reagenzglas von Buddhisten, in dem man viele äußere Faktoren ausschaltet und sich ganz bewusst in einer sehr simplen Situation nach innen wendet, dem eigenen Bewusstsein zu wenden. Und man kann bestimmte Sachen beobachten in der Meditation, die man so fein im Alltag nicht beobachten kann. Im Alltag, wo ich handeln muss und entscheiden muss und antworten muss auf Menschen, die mit mir reden, laufen so viele Prozesse ab, da kann ich nicht genau mitkriegen, was da genau im Einzelnen passiert. Aber in der Meditation, auch wenn ich eine bestimmte Struktur habe, eine bestimmte Methodik, kann ich sozusagen viel genauer lernen zu beobachten, wie kann ich Impulse setzen, was passiert, wenn ich den Impuls setze, was passiert, wenn ich den Impuls setze, was passiert, wenn ich meine Aufmerksamkeit dahin richte, was passiert, wenn ich versuche, meine Aufmerksamkeit mit Zwang zu richten, was passiert, wenn ich versuche, mit Weite sie zu richten. Das sind Sachen, die man in der eigenen Erfahrung herausfindet. Also das sind zwei wichtige Bereiche von buddhistischer Praxis. Ethik, das Lernen, intelligente Entscheidungen in unserem Handeln zu treffen, und Meditation, das Lernen, das genaue Kennenlernen des eigenen Geistes und Richten lernen des eigenen Geistes. Und das sind Hilfsmittel, um das eigene Leben besser zu verstehen. Aber es sind nur zwei Hilfsmittel. Also man könnte sagen, buddhistische Praxis wie so ein riesen Werkzeugkasten. Und zwei der bekanntesten Werkzeuge sind Ethik und Meditation. Aber es gibt noch viele andere Methoden im Buddhismus, die alle nur den einen Zweck haben, uns zu helfen, wirklich zu verstehen, was abläuft und weisere Entscheidungen zu treffen, das eigene Leben wirklich mehr in die eigene Hand zu nehmen.